Hallöchen, Alex.
Moin, Janis.
Eine weitere Folge mal wieder mit dir. Wir haben heute einen nicht ganz so technischen Ansatz. Wir reden heute über, ja, das Thema, sollte ein Workshop gratis sein? Aufgehangen an einen LinkedIn-Post von dir. Alex, vielleicht sagst du mal, sollte ein Workshop, denn, oder was ist überhaupt ein Workshop? Mal ganz, ganz high level. Was ist ein Workshop bei Elio?
Ja, das ist gut, dass du das sagst bei Elio, weil natürlich jedes Unternehmen und jeder Dienstleister irgendwie einen Workshop anders definiert und das anders nutzt. Für uns hat ein Workshop eine ganz besondere Bedeutung, weil es für uns der erste richtige Interaktionspunkt mit dem Kunden ist, wo man ins Machen kommt, wo man sagt, der Kunde hat sich eigentlich für uns entschieden. Meistens hat ein Kunde, hört sich 2, 3, 4, 5, 6, 7 Anbieter an zu seinem Thema und dann, wenn er einen Workshop mit uns macht, hat er gesagt, das sind die, für die ich jetzt Geld ausgebe und von denen ich erfahren möchte, wie wir unser Projekt gemeinsam umsetzen können. Und darum ist das quasi der erste Schritt, ins Machen zu kommen mit dem Kunden und für uns natürlich ein ganz, ganz wichtiger Interaktionspunkt, weil da die Voraussetzungen für alles Weitere geschaffen werden.
Also im Prinzip ist das der Schritt, um ins Machen zu kommen. Ich würde es als Vorplanungsschritt bezeichnen. Also es ist noch nicht die eigentliche Projektplanung, aber es ebnet so ein bisschen den Weg in die eigentliche Projektplanung rein, ja?
Genau, also um es ganz genau zu sagen, im Workshop wollen wir uns gut vorbereiten. Das heißt, es gibt einmal so eine Vorphase vor dem Workshop, wo wir schon mal Daten vom Kunden bekommen, nach Möglichkeit sehen, wie die strukturiert sind, was er hat, vielleicht einen ersten Blick drauf werfen, Fragen dazu stellen, dass wir Ideen vom Kunden schon mal bekommen, eigene Ideen ausarbeiten für den Kunden und einfach möglichst vorbereitet in diesen Workshop gehen, dass im Workshop keine Fragen aufkommen, die man nicht beantworten kann und dann erstmal auf der Stelle tritt. Und dann setzen wir uns 1, 2 Tage zusammen. Das machen meistens 2 Leute von uns. Das ist dann niemand mehr vom Sales oder so dabei, sondern das sind Techies, meistens unsere erfahrensten
das
Berater.
Das sind die Macher. Dann,
genau,
ne?
Das sind die Macher. Die den echten Mehrwert leisten, genau. Die gehen dann in den Workshop rein, meistens ein bisschen einer mit einer Data Science Brille und einer mit einer Data Engineering Brille. Und die Ziele sind eigentlich ganz klar, ne? Das Hauptziel ist es, ein Leuchtturmprojekt zu finden, wo wir sagen, okay, das hat am wenigsten Risiko, am meisten Mehrwert und das trauen wir uns zu, in ein paar Monaten auf die Beine zu stellen als Proof of Concept und
oder
dann
paar
MVP.
Wochen.
Oder ein paar Wochen, je nachdem.
Genau.
Und je nachdem, wie groß und komplex das ist, oder wir haben ein ganz konkretes Projekt vom Kunden, wo er sagt, das will ich auf jeden Fall machen und mit euch evaluieren. Und dann geht es darum, da einfach tief in die Materie einzusteigen, das zu verstehen und das runterzubrechen, damit wir alles Know-how aufgesammelt haben, um ein gutes Angebot zu schreiben.
Mhm. Ja? Und jetzt die Frage, sollte das gratis sein? Oder warum ist es bei uns nicht gratis?
Ich glaube, es kann gratis sein.
Ja.
Es gibt auch viele Anbieter, die es in irgendeiner Form gratis machen. Es ist bei uns nicht gratis, aber nicht, weil wir unbedingt das Geld haben wollen, sondern weil wir damit ein paar ganz konkrete Vorteile verbinden. Ja? Und dafür muss man, glaube ich, ein bisschen zurückblicken, was sind denn so die Probleme, die in den letzten Jahren mit Kunden, einfach was für Erfahrungen haben wir gesammelt, wann mal Sachen nicht vorangingen, langsam vorangingen, nicht geklappt haben. Und wir sind in Projekten, in Data Science Projekten, wo es einfach, wo man wirklich tief in die Prozesse beim Kunden reingeht. Ne? Und da müssen wir das Domänenwissen vom Kunden im Workshop aufsagen, müssen die richtig gut verstehen, brauchen gute Ansprechpartner, die sich auch Mühe geben und motiviert sind. Und wenn man einen Workshop gratis anbietet, dann wird da im Zweifelsfall irgendwer hingeschickt, der gerade Zeit hat, der gibt sich nicht richtig Mühe, weil der Kunde hat ja nichts zu verlieren. Ja. Wenn der Workshop nicht gut läuft, dann haben wir Zeit investiert und verloren. Im Zweifelsfall von 2 Beratern, 2 Tage Arbeitszeit verloren, Tagessätze verloren und gleichzeitig natürlich der ganze Sales-Prozess auch für die Katz gewesen, vorher und nachher, weil wir wahrscheinlich keine zweite Chance bekommen und ja, kostet uns viel und den Kunden nichts. Das heißt, in der Vergangenheit hat es einfach gezeigt, wenn das Ganze was kostet und es auch ein bisschen wehtun würde, wenn da nichts bei rumkommt, dann gibt sich der Kunde selber viel mehr Mühe. Und die Leute nehmen sich wirklich Zeit, bereiten sich vor, bereiten das nach und sind da dabei. Und dann ist für beide Seiten die Erfolgschance auch fürs weitere Vorgehen viel, viel höher.
Ja, um dich in deinem Beitrag zu zitieren, ich finde es gerade so schön. Du hast, glaube ich, wörtlich reingeschrieben, bei uns gibt es nichts gratis, außer vielleicht einen guten Kaffee im Büro. Mittlerweile auch ein Bier aus der Zapfanlage. Aber in eine andere Richtung gefragt, warum kann man den Workshop nicht als Rabatt vielleicht sehen für ein Folgeprojekt. Also man kann ja sagen, wenn man sich jetzt nicht auf ein gemeinsames Projekt einigt, dann bezahlt man den Workshop. Versus, wenn man sich auf ein gemeinsames Projekt einigt, dann kriegt man den gegebenenfalls erstattet. Was ist eine Argumentation dafür, dass man einfach generell sagt, der Workshop ist ein Produkt, welches wir einfach anbieten? Also warum ist das so bei uns drin?
Die Hauptgründe sind aus meiner Sicht, dass wir einfach einen ganz konkreten Mehrwert, der direkt unabhängig davon, ob man ein Projekt mit uns macht oder nicht, aus dem Workshop hervorgeht, mit dem Workshop verbinden und konkreten Output auch versprechen von Anfang an und diesen Output auch liefern. Und darum ist es für mich einfach ein Produkt, wie jeder andere Schritt auch in der Beratungsleistung. Und wir machen es ja so, dass der Workshop immer mit einem Fixpreis bepreist ist, der ungefähr 4 Tagen Aufwand entspricht. Und der Aufwand auf unserer Seite ist meistens viel höher, weil diese 4 Tage Aufwand sind meistens schon allein die 2 Berater, die dann 2 Tage beim Kunden sind. Aber wir haben ja die Vorbereitung, wir haben die Nachbereitung, wir machen dann intern, ziehen wir noch andere Experten ran, um wirklich das gesamte Alio-Wissen in unser Angebot, in unseren Vorschlag reinzubringen. Das heißt, effektiv bezahlt der Kunde eh nur 50% der Zeit, die wir da investieren für den ganzen Prozess. Und das sehen wir dann als Pre-Sales. Und als wir geben uns Mühe für den Kunden und erarbeiten mit dir das Angebot für das erste Projekt. Und die anderen 50%, die der Kunde bezahlt, bezahlt er, weil er daraus einen konkreten Mehrwert schöpft. Und das ist aus meiner Sicht zum einen, dass er viel mehr über sich selber erfährt, weil wir aus Data Science Sicht ganz viele Detailfragen zum Prozess stellen, welche Daten er erfasst, wie er die erfasst, wie die vorliegen und so weiter. Und im Optimalfall weiß der Kunde danach, welche Daten er braucht und in welcher Form die vorliegen müssen, damit er das Projekt überhaupt machen kann. Das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis. Dann gehen wir noch in das ganze Thema rein, welches ist überhaupt das richtige Projekt für dich? Das heißt, wir analysieren mit ihm, welche Projekte er machen könnte, wie komplex die aus unserer Sicht sind, was er dafür bräuchte und erarbeiten mit ihm, welchen Business Value die haben. Und danach hat er eine klare Priorisierung, welche Use Cases für ihn relevant sind und wie er sie angehen kann. Das ist ja auch schon eine Beratungsleistung und ein konkreter Mehrwert. Und für das Projekt, für das wir uns dann entschieden haben, schreiben wir ein detailliertes Angebot mit, wie gehen wir es an, was ist dafür nötig, welche Daten brauchen wir und einen kleinen Projektplan. Und theoretisch könnte er damit auch zu jedem anderen Dienstleister gehen und wir hätten schon mal viel Arbeit vorweggenommen. Von daher sind das eigentlich so die 3 Outputs, die für mich so einen Preis rechtfertigen.
Ja, finde ich komplett valide. Für mich, bevor ich bei Alio war, habe ich relativ viel Musik noch gemacht. Und mein Vater hat mir immer gesagt, der auch Musik gemacht hat, in einer Welt, die mit Gratis-Mentalität nur so strotzt, sage ich mal. Geld hat auch viel mit Wertschätzung zu tun, auch mit gegenseitiger Wertschätzung. Und ich glaube, für mich wäre das eben auch ein Punkt. Ne? Letztlich ist das ja, dass man den Workshop bezahlt und bereit ist zu bezahlen, nicht nur das Produkt am Ende, sondern auch die Wertschätzung der Leistung, die man jetzt erbracht hat gegenüber. Ne? Und du hast schon gesagt, Wir leisten ja durchaus mehr, als dann letztlich auf dem reinen Zettel steht. Ne? Und theoretisch kann man die Akquise-Gespräche vor dem eigentlichen Workshop mal mit reinrechnen. Aber letztlich ist es ja, wie du gesagt hast, ich habe es schon relativ häufig erlebt, dass Workshops gewissermaßen und auch die reine Angebotserstellung gewissermaßen sehr bei uns ausarten kann, sodass doch wesentlich mehr Ressourcen gefressen werden am Ende. Ne? Würdest du das auch so im Ganzen unterschreiben, diese Ansicht? Ist das eine gute Ansicht deiner Meinung nach oder bedingt?
Ich glaube, Wertschätzung hängt da auf jeden Fall mit dahinter. Und damit einhergehend ist es ja auch eine Art Qualifizierungsprozess. Weil ich hatte ja, glaube ich, auch im Post geschrieben, wenn jemand nicht bereit ist, 4.000 Euro in die Hand zu nehmen, den ersten gemeinsamen Schritt zu machen, sich zu überlegen, welche Use Cases sind für uns relevant, tief in den Prozess gemeinsam reinzugehen, zu erfahren, welche Daten brauche ich, was muss ich vorbereiten und so weiter. Das sind ja immer noch sehr, sehr schlanke Kosten im Vergleich zu vielen Beratungsunternehmen, die wirklich ein Beratungsprojekt verkaufen und dann sagen, hey, wir nehmen uns jetzt 3 Monate und analysieren einfach mal, was du machen könntest und reden mit dir darüber. Dann bist du 30, 40, 50.000 Euro los, hast am Ende noch nichts umgesetzt. Ja. Unser Ansatz ist, schnell einen passenden Use Case zu finden und dann in die Umsetzung zu gehen. Und wer nicht bereit ist, am Anfang 4.000 Euro auszugeben, um diesen Schritt zu gehen, der wird wahrscheinlich auch bei jedem nächsten Schritt, da es ja umso mehr du machst, immer teurer und komplexer wird. Am Anfang machst du ein POC, das ist dann ein kleines Projekt, dafür musst du schon eine fünfstellige Summe in die Hand nehmen, aber alles noch gering und für die meisten Unternehmen verkraftbar. Aber umso weiter so Projekt spinnst und datengetrieben werden willst, umso mehr kostet es ja und umso mehr musst du investieren. Und wer da schon die Schmerzen hat, der wird wahrscheinlich auch in jeder weiteren Projektphase dann sich fragen, muss das so viel Aufwand sein? Warum muss ich so viel investieren? Warum muss ich noch selber da Zeit reinbringen und so weiter? Und das sind halt dann nicht die Kunden, mit denen wir richtig erfolgreich arbeiten können und coole Ergebnisse auf die Straße bringen.
Ja. Der Meinung bin ich. Ich glaube, man muss immer sagen, redet im Unternehmenskontext. Ne? Also wir reden jetzt nicht, wenn du solche Preise...
Aber um den Spieß mal ein bisschen umzudrehen, Jannis, wie ist es denn bei dir? Ja. Du hast ja jetzt einiges gefragt zum Thema, das ist ja meistens dann aus Geschäftsführersicht und aus Business-Sicht, wie wir so einen Workshop bepreisen, warum wir den bepreisen, an welcher Stelle der ansteht. Aber du warst ja auch schon bei ein paar Kundenworkshops dabei und hast auch mit Kollegen gesprochen, die das gemacht haben. Was hat für dich denn, wie ist das aus Techie-Sicht für dich? Was macht einen erfolgreichen Workshop aus und was muss ein Kunde mitbringen, damit da am Ende wirklich was Gutes rauskommt und wir am Ende ein Projekt mit dem machen können?
Ja, ich glaube, vorwegzunehmen, ein Workshop ist so ziemlich der stressigste Umstand, den man sich vorstellen kann. Einfach, weil man gewisserweise unter Druck steht. Ne? Also man will liefern, man kennt den Kunden nicht so gut, man kennt den Use Case nicht so gut und erstmal kann alles passieren. Du kommst in eine Situation rein, wo du meinst, du weißt im Vorfeld schon alles oder vielleicht weißt du im Vorfeld auch sehr wenig. Und dann gilt es erstmal möglichst flexibel, ich nenne es einfach mal, zu performen. Man muss auf alle Fragen irgendwie reagieren können. Man muss Ideen mitbringen, man muss eine Vision haben, man muss sich auf den Kunden irgendwie einstellen und das ist erstmal stressig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass bestenfalls für uns danach noch ein Projekt bei rausspringen sollte, ist das dann nochmal hinten raus eine gewisse Drucksituation. Ne? Und das erstmal so vorweg. Das nächste, was mir einfällt, das hattest du auch schon grob gesagt, ist der Umstand, dass wir wahrscheinlich alle in Projekten sind. Ne? Also wir gehen nicht zum Spaß zum Workshop, weil wir gerade die Kapazität haben, sondern wir schaufeln uns die Kapazität frei. Und das machst du natürlich, indem du schaust, wer von uns hat potenziell Zeit oder wer kann sich die Zeit nehmen, rein theoretisch erstmal auf dem Papier. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch erstmal in unseren Projekten dafür sorgen, dass das funktioniert. Also kommunizieren, dass wir vielleicht mal 1-2 Tage weg sind, vielleicht auch zu einem blöden Zeitpunkt. Und vielleicht muss man dann auch nach dem Workshop nochmal abends ins Projekt reinschauen, ob man was verpasst hat. Ne, das ist erstmal so der reine Workshop-Umstand, den ich betrachten würde, den ich einfach als ja sehr, auf der einen Seite sehr, sehr schön, sehr erfüllend betrachten würde und auf der anderen Seite auch sehr stressig. Ne, wie sieht's denn jetzt eigentlich aus? Wie gestalten wir einen Workshop? In der Regel fängt alles erstmal mit einem Miro-Board an. Da haben wir dann mehr oder weniger, man kann sich das wie so ein Funnel vorstellen, wo wir bestimmte Fragen vordefiniert haben und erstmal hoffen, dass sie passen. Und dann hangelt man sich bestenfalls an diesem Miro-Board entlang und klappert die Fragen ab, die wir vorbereitet haben. Bestenfalls deswegen, weil sich gegebenenfalls auch der Kunde auf der anderen Seite sehr gut vorbereitet und mit eigenen Vorstellungen in den Workshop geht und dann entsprechend lieber eine eigene, ich nenne es immer Outline, vorgibt. Ne? Also entweder geben wir den ganzen Prozess vor oder der Kunde gibt den ganzen Prozess vor. Das ist im Vorfeld nicht immer ganz klar und wir müssen im besten Fall auf beides vorbereitet sein. Ich persönlich finde es schön, wenn ein Kunde vorbereitet ist und schon Ideen hat. Ich finde es schwierig, das kann jetzt eine persönliche Meinung sein, ich finde es schwierig, wenn die Vorstellungen des Kunden zu strikt sind, zu eng gefasst, wenn der Kunde versucht, zu viel vorzugeben, sodass der Workshop im eigentlichen Sinne ja nicht überflüssig ist, aber schon ja vorbestimmt ist. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Trotzdem können solche Workshops sehr erfolgreich sein. Für mich ein guter Output, also ne, wir haben jetzt sehr viel über die Vorbereitung gesprochen, ein bisschen über die Durchführung. In der Durchführung ist das Mindeste erstmal eine gute Stimmung, das Zweitmindeste ein gutes Essen. Dann ist erstmal eine gute Grundlage geregelt. Ja. Man darf nicht vergessen, man sitzt ja auch 8 Stunden in einem Raum. Ne? Man trinkt Kaffee sehr viel, man redet die ganze Zeit und gutes Essen, gute Stimmung ist erstmal eine Grundlage. Gute Inhalte. Schön ist es, wenn nicht zu viele offene Fragen aufkommen im Workshop, die man nicht während des Workshops beantworten kann. Das ist aber alles sehr individuell. Ne? Ich glaube, davon hast du ja auch schon ein paar Mal was mitgekriegt, dass wir nicht alle Fragen auf einmal beantworten können, dass wir nicht von vornherein die Idee des ganzen Projekts haben, welches dann im Workshop direkt in Stein gemeißelt wird, sondern teilweise auch einfach mit offenen Fragen rausgehen, wo wir uns dann klar sein müssen, die müssen wir im Projekt beantworten. Davon bestenfalls nicht zu viel. Und das Schönste ist, was am Ende passieren kann, dass alle Seiten eine klare Vision voneinander haben, ne? Sowohl vom Projekt als auch von der Zusammenarbeit miteinander, als auch, ja, wenn wir jetzt in Richtung Datenprojekte gehen, denken, wie bekommen wir eigentlich die Daten, wer liefert die Daten, dass solche Fragen bestenfalls auch im Vorfeld geklärt sind. Und das Allerschönste ist, wenn es im echten Projekt dann auch noch so eintrifft, wie es geplant war, was eben auch nicht immer der Fall ist, aber wo wir eben versuchen, im Workshop hinzusteuern. Das wäre so meine sehr ausschweifende Antwort.
Mhm. Ja, das Spannende ist ja, dass wir auch schon alles Mögliche erlebt haben.
Ja.
Von wir kommen an, euer Berater kommen an, der Ansprechpartner beim Kunden hat noch 3-4 andere Leute dazugeholt, die aber alle nicht wissen, was sie dort tun sollen, warum sie da sind und im Kern anzweifeln, ob es überhaupt Sinn macht, ein Projekt zu machen.
Ja.
Und dann erstmal die ersten 2 Stunden geklärt wird, warum wir überhaupt da sind, wer das beauftragt hat und was es damit auf sich hat. Wir hatten Projekte, da ist der eigentlich der Hauptansprechpartner sein sollte oder mit dabei sein sollte, war 10 Minuten drin, hat gesagt, was er erwartet und ist wieder rausgegangen, hat dann andere den Rest machen lassen und sich selber gar keine Zeit mehr dafür genommen. Wir hatten Projekte, wo der Kunde sehr gut vorbereitet war, genau wusste, was er haben möchte und wir dann wirklich sehr fokussiert am Thema die ganze Zeit entlang gehangelt sind. Man erlebt unglaublich viel und man erlebt selten 2-mal das Gleiche, ehrlich gesagt. Und oft ist es so, dass die Leute, die von so einem Workshop wiederkommen, danach erstmal komplett getoastet sind mental, weil wie du gesagt hast, du bist bei einem neuen Kunden, du hast vorher noch nie bei dem gearbeitet, du musst innerhalb von 1-2 Tagen sein Domänenwissen und seine Prozesse verstehen, musst mit ihm ein Projekt erarbeiten, wie man das umsetzen soll, musst alle möglichen offenen Fragen beantworten, musst zu Technologien, mit denen du vielleicht noch nie gearbeitet hast, weil jeder hat ja ein bisschen ein anderes Setup, Verständnis schnell entwickeln, was haben die, wie arbeiten die, womit arbeiten die, warum arbeiten die damit, musst zu dem, wie du es umsetzen würdest, Rede und Antwort stehen. Und da gibt es natürlich auch Kunden und CTOs und leitende Angestellte, die selber tief in der Materie sind und sehr, sehr detaillierte und konkrete Fragen haben, die vielleicht fast niemand aus der Hüfte beantworten kann, weil er nicht gerade das letzte Woche schon mal gemacht hat. Von daher sehr stressige Situation, sehr nervenaufreibende Situation und natürlich auch ein Grund, weswegen wir sagen, wenn wir da so viel Energie reinstecken, dann nicht gratis.
Ja, muss auch honoriert sein, ne? Aber ich habe schon ich habe etwas Unmögliches geglaubt in einem Workshop, was eingetreten ist. Mhm. Wir hatten schon alle Situationen. Wir hatten wirklich eigentlich alle Situationen. Ja, man kann nicht alle Situationen haben, aber ich habe eine Situation erlebt. Ich dachte, es sei nicht möglich. Da hat unser Daniel, unser Salesman, den Workshop tatsächlich komplett alleine gerockt. Brian und ich waren so dabei. Ja, aber wir waren eigentlich so die Wingmans von Daniel. Das war dahingehend beeindruckend, als dass Daniel eigentlich, ich nenne ihn immer liebevoll unseren Bullshit-Talker, aber das trifft es natürlich nicht. Der ist halt im Sales und ist wirklich kompetent da drin, ne? Und das hat diese Situation sehr, sehr gut gezeigt, dass er den Kunden sehr gut verstanden hat, auch aus seiner Sales-Position heraus und auch besser verstanden hat, als es Brian und ich konnten, eben weil er wahrscheinlich im Vorfeld schon mal in der Branche gearbeitet haben. Aber ich kann sagen, Daniel war the most important an diesem Tag. Und dass ich das mal so sagen würde, Hammer. An der Stelle gehen also endlich auch mal Grüße raus an Daniel an diesem Podcast.
Schneiden wir aber noch raus, bevor wir es veröffentlichen, oder?
Vielleicht drehe ich die Worte so um, dass es nicht nach Lob klingt. Mal schauen. Ja, man kann ja mal alle so quer grüßen in Podcasts. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, spontan, wir hatten ja kürzlich auch einen Workshop, da waren wir zu dritt. Und da hatte ich eine sehr, sehr schöne Metapher, glaube ich. Ich habe uns als eine Art Football-Team gesehen, ne, wo wir quasi David als unseren Quarterback haben, der versucht, den Weg vorzugeben und die Sachen richtig zu lenken. Und Julian an der Stelle, einer unserer Mitarbeiter, als, ich weiß nicht, wie man die an der Außenlinie nennt, Runner oder sowas. Ich gucke selbst kein Football, aber ich stelle es mir irgendwie so vor. Man hat auf jeden Fall Julian, der hinterher das Projekt umsetzen soll, wirklich aktiv. Ja. Der aber, ja, ich glaube, noch nie wirklich alleine in einem Workshop saß und auch noch nicht so erfahren ist, dass er jetzt Projekte, große Projekte, komplett alleine planen würde. Insofern macht es dann Sinn, eben so einen David dabei zu haben, der versucht, den ganzen Workshop zu lenken und der eben metaphorisch den Ball zu Julian versucht zu werfen, der dann bestenfalls den Touchdown landet. Und ich war auch noch da drin, so als eine Art, ja, Defender vor dem Quarterback, der versucht, so die Fragen abzufangen, die der David eben nicht beantworten kann. Und da muss ich sagen, das war auch eine Situation, die hat sehr gut für uns funktioniert, aus vielerlei Hinsicht. Das Beste im Anschluss war halt auch das Essen, muss ich auch wieder sagen. Ja, wir waren, wir haben uns danach entschieden, wir machen jetzt ein Geschäftsessen zu dritt.
Habt ihr das?
Ja, haben wir. Das war auch sehr unkompliziert. David hat vorgestreckt, hat die Rechnung eingeschickt und alles war gut. Ja. Na, hat alles reibungslos funktioniert.
Und sowas hat Maxi euch erstattet.
Man muss halt nur wissen, wie man fragt bei uns in der Firma, damit ja, das geht. Ne?
Dann müssen wir nochmal sprechen.
Ja. Aber da muss ich sagen, das war eine wirklich auch schöne Teamworking-Aktion. Und das darf man ja auch nicht vergessen. In Workshops, und das finde ich sehr schön an Workshops auch, arbeiten wir ja oft als Team zusammen. Und dann sieht man eben auch bei uns, wie gut es funktioniert. Ne? Und auch da darf man nicht vergessen, der David und der Julian, die hatten eine Anfahrt von über 2 Stunden zum Workshop hin. Ne? Mhm. Auch sowas, ja, gehört meiner Meinung nach ein Stück weit auch honoriert, ne? Und nicht nur, ja, wie heißt es, Aufwandsentschädigung.
Genau, das haben wir auch noch gar nicht gesagt. Ne? Workshop heißt immer beim Kunden vor Ort persönlich sehen, ja, persönlich in die Prozesse schauen und sich kennenlernen. Und das heißt dann morgens früh um 6 Uhr morgens losfahren, 2-3 Stunden Autofahrt im Zweifelsfall, dann 8 Stunden hochkonzentriert Rede und Antwort stehen, ja, und in den Prozess eintauchen. Gut, vielleicht mit Übernachtung, je nachdem, ob sich das lohnt oder nicht. Aber das schlaucht auch, da steckt schon einiges dahinter. Und im Nachhinein muss man sagen, wir entwickeln diesen Prozess ja stetig weiter. Wir hinterfragen ja eigentlich nach jedem Workshop, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Wir machen da so ein bisschen man könnte es schon fast agil nennen und haben auch schon sehr oft umgestellt, wie wir es machen. Ne? Also die Art, wie wir jetzt den Workshop machen und entwickelt haben, ist ja völlig anders zu dem, wie wir es vor 1-2 Jahren gemacht haben. Und auch jetzt bin ich schon wieder am Überlegen, ob wir den ersten Workshop-Tag vielleicht gar nicht on-site, sondern remote machen und erst den zweiten Tag on-site, weil so ein paar Themen, die manchmal überraschend aufgekommen sind, da fehlt ein Ansprechpartner, wir wussten nicht, dass wir den brauchen oder so. Das kann man vielleicht in so einem Vorabgespräch in 2-3 Stunden nochmal gut rausfinden und dann die richtigen Leute wirklich im Raum haben, wenn man sich persönlich trifft. Da bin ich auch schon wieder am Überlegen, ob man den Prozess noch ein bisschen optimieren kann, aber mal gucken.
Ja, also ich meine, so ein bisschen Brainstorming im Podcast schadet ja auch nicht. Ist das eine Idee, die nur von dir kommt oder hattest du die auch mal abgesprochen?
Das habe ich mir vor 5 Minuten selber überlegt.
Okay. Ja, das ist, ne, wenn man dich alleine überlegen lässt, dann passieren manchmal komische Sachen. Mich interessiert da wirklich Davids Meinung zu. Ich finde es eigentlich gut so, wie es jetzt ist, muss ich sagen. Ne? Ich finde, also im Prinzip ist es ja so, dass wir den ersten Tag on-site machen und beim zweiten war es jetzt bei mir so, wenn man 2 Tage hatte, klärt man alle offenen Fragen remote, die noch da sind, bestenfalls. Das Schöne ist, auf diese Art und Weise ist die meiste Konzentration eben dieser On-Site-Prozess. Und da lernt man sich halt auch kennen. Ne? Und wenn du das vorwegnimmst, weiß ich nicht, wie viel Pulver du schon verschießt am ersten Tag. Also ich finde, man geht total motiviert in den Workshop rein. Man hat auch, also wir haben da auf jeden Fall immer Lust drauf. Ja. Und ich glaube, das würde ein Stück weit verloren gehen, auf jeden Fall, ja, wenn man einen Remote 3-4 Stunden Workshop im Vorfeld macht, weil ja, eben auch nicht ganz klar ist, welche Fragen man denn da beantworten kann dann.
Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Und genau solche Gespräche entstehen dann ja, nach so einem Prozess. Und eigentlich hinterfragen wir den fast jedes Mal danach, im Nachhinein. Von daher wird der auch immer besser,
ja,
und sieht in einem halben Jahr bestimmt auch ganz anders aus als heute oder zumindest vielleicht ein bisschen anders.
Ja.
Dass er zumindest 1:1 genauso bleibt, ist unwahrscheinlich. Und das gehört für mich auch dazu, dass man so einen Prozess, gerade die ersten Schritte in der Partnerschaft oder mit einem neuen Kunden sind extrem wichtig. Wenn da irgendwas schiefläuft, dann wird das nicht erfolgreich in die Zukunft gehen. Und von daher ist wirklich eigentlich der erste Schritt das Wichtigste, weil da wird festgelegt, welches Projekt machen wir das, wer ist involviert, wie machen wir das, was versprechen wir nicht, wie soll das aussehen. Und wenn wir hier Fehler machen und das nicht gut machen, dann kann der Rest, egal wie gut die Leute sind, die dran arbeiten, sind die vielleicht schon zum Scheitern vorbestimmt, bevor die erste Zeile Code geschrieben wurde. Von daher ist das ein extrem wichtiger Prozessschritt.
Ja.
Der die ganze nächste Zusammenarbeit definiert.
Ich glaube, ein bisschen klassischer könnte man auch fragen. Also ein Workshop ist ja, wir haben ja so gesehen kein Lastenheft bei uns. Ne? Also wir schreiben ein Angebot und dann arbeiten wir von da aus agil weiter. Und ich sag mal, in einer eher klassischen Denkweise schreibt man ja ein Lastenheft, wo dann alles möglichst genau drinsteht. Da gibt's ja auch die Frage, sollte dieses Lastenheft gratis sein oder nicht? Ne, da habe ich zumindest öfter mal gelesen. Bei uns ist es eben nicht der Workshop, nicht das Lastenheft, sondern der Workshop, ne, über den wir reden. Der, finde ich, auch so ein bisschen einen moderneren Ansatz einfach wiedergibt. Quasi ein Workshop und ein loses Angebot, wovon man sich dann quasi agil weiterhangelt. Und wir haben ja auch gerade im ersten Projekt, würde ich sagen, relativ viel Risiko auf unserer Seite. Ne? Also wir schätzen, dann funktioniert die Schätzung bestenfalls. Und wenn sie nicht funktioniert, dann ist halt immer die Frage, wie geht man damit um? Und auch dann ziehen wir, glaube ich, so habe ich es in der Vergangenheit gesehen, viel Zeit auch auf uns und sagen, okay, das war jetzt unsere Lernkurve, das wälzen wir jetzt nicht komplett ab, oder?
Genau. Also es kommt natürlich immer ein bisschen auf ein Projekt und den Kontext an, aber gerade so ein erstes Proof of Concept, wo das ist ja unser Motto, ja. Das ist auch schön bei LinkedIn in meinem Banner steht, in 1 bis 3 Monaten zum ersten POC. Und POC heißt bei uns ja wirklich, das Ding ist benutzbar, das Ding spuckt Ergebnisse aus, das Ding kann eigentlich schon Mehrwert liefern. Der einzige Unterschied zwischen POC und MVP ist, dass am MVP eigentlich schon dann noch so Optimierungsthemen dranhängen, wie deploy ich das, wo läuft das und so weiter. All solche genaueren Detailfragen. Also wir haben auch schon eine hohe Erwartungshaltung ans POC, dass jetzt keine PowerPoint-Slide, wo ein Ergebnis auf einer Slide draufsteht, 80% Accuracy. Mhm. Und da setzen wir uns natürlich schon unter einen gewissen Erwartungsdruck, wenn wir sagen, okay, in 2 Monaten viel finden wir erst im Laufe des Projektes raus, also wie die Daten genau sind, welche Probleme sich da drin verstecken, welche Probleme in eurem Prozess stecken, was jetzt vielleicht im Workshop gar nicht ersichtlich war. Da stolpert man natürlich, wenn man dann richtig loslegt, über super viele Sachen. Darum ist das Angebot auch ein bisschen lose. Das beschreibt, was wir machen, wie wir vorgehen, was die Ziele sind, aber nicht jedes Arbeitsprojekt im absoluten Detail, einfach weil wir anerkennen, dass Data Science so ein agiles Umfeld ist, dass wir einfach jede Woche neue Sachen herausfinden und ein bisschen umplanen müssen und das dann Makulatur wäre, das vorher zu machen, sich zu versuchen, da einen Plan aufzusetzen. Genau. Und am Ende der Erwartungsdruck ist da auf jeden Fall da, weil am Ende wollen wir Mehrwert liefern nach der Zeit, die wir versprochen haben. Und das Versprechen geben wir ab mit viel Ungewissheit, was die Daten und so weiter angeht, wenn man wirklich in die Umsetzung geht.
Ja, ich glaube, man, also unabhängig davon, ob jetzt Data Science oder nicht, ne, gerade in diesen datengetriebenen Umfeldern, trifft man ja immer auf verschiedene Situationen. Niemand hat jemals alles gemacht. Und ich glaube, in 2 Tagen Workshop plus 1 Tag Vorbereitung plus 1 Tag Aufbereitung kriegt man das ganze Projekt auch nicht realistisch abgebildet. Ne? Das muss man eben auch anerkennen. Man kriegt eben die Idee abgebildet, man kriegt ein Verständnis füreinander, man hat den ersten Wert geschaffen und damit geht man eben auf die Reise. Ich muss sagen, das ist mir jetzt gerade noch aufgefallen, das ist ein kleiner, dezenter Themenbruch an der Stelle. Ich finde, wir bauen schon ein POC. Quatsch. Ich finde, wir bauen schon ein MVP und kein POC im ersten Schritt. Weil wenn ich jetzt an unsere Chat-GPT-Sachen zum Beispiel denke, die wir jetzt in den vergangenen Monaten gebaut haben, dann sind die ja schon produktionstauglich. Und da sind ja wirklich Leute drauf, die das Ding nutzen. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier ein Proof of Concept gebaut. Schaut mal hier, ihr könnt jetzt eure Dokumente durchsuchen und kriegt auf Suchanfragen Antwort mit natürlicher Sprache zurück. Sondern wir haben eben schon gesagt, guck mal hier, eure User können das jetzt richtig nutzen. Und sie können sogar die Suchanfragen schon bewerten oder die Antworten bewerten, die wir geben. Das ist schon ein kleines Produktivsystem, was wir danach bereitstellen. Ne?
Ja, am Ende ist es ja ein bisschen Wortklauberei, wie man es nennt. Wir hatten auch mal einen Kunden, der wollte es gerne SLC nennen.
Was ist das denn?
Jetzt habe ich dich nochmal überrascht.
Ja, Was ist das denn? Habe ich noch nie von gehört.
Beziehungsweise, der hat uns erzählt, dass ein Dienstleister oder eine Beratung denen gesagt hat, POC, MVP, das ist alles Quatsch, mit sowas wollen wir nichts zu tun haben. Wir machen SLCs. Small, Lovable, Complete.
Ah, okay. Das sagt mir sogar was. Also das ausgesprochene Wort, aber die Abkürzung genau. Nicht. Ja. Was wurde damit gemeint? Also ist es nicht eigentlich,
ich das glaube, es nach ist POC. Ungefähr das, was wir unter einem POC verstehen in unserem Prozess. Am Ende des Tages soll es ein kleines, abgekapseltes Problem komplett lösen und eine Lösung dafür bereitstellen in einem kleineren Scope, um zu beweisen, dass das Ganze funktioniert. Und im Endeffekt ist das eigentlich von der Umsetzung her und wie wir rangehen und was wir planen, unser Verständnis von einem POC. Von daher, das meinte ich ja eingangs, ist alles, am Ende ist alles ein bisschen Wortklauberei, wenn man jetzt zu tief in diese Diskussion einsteigt. Wichtig ist, dass der Kunde und man selber das gleiche Verständnis haben von dem, was man erwarten kann und was rauskommt, zu welchem Zeitpunkt.
Ja, sehr gut, Alex. Ich finde, das Thema ist rund. Ich habe alles abgehakt, was ich abhaken wollte. Hast du noch was? Liegt dir noch was auf dem Herzen?
Nö, eigentlich nicht.
Nö, ne? Sehr gut. Dann bedanke ich mich herzlich für deine Zeit und ich sag mal bis zur nächsten Folge. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich das in dieser Folge gesagt habe, wir nehmen heute 2 Folgen auf, ja. Ich gebe mir bei der Bearbeitung dieser Folge extra viel Zeit, damit nicht beide direkt hintereinander rauskommen, sondern vielleicht so ein 2-Wochen-Tag dazwischen ist.
Ja, meinst du, das Lob an Daniel kriegst du noch irgendwie rausgeschnitten?
Ja, das wird schon viel Arbeit. Das ist schon tief drin. Das muss ich auch emotional erstmal verarbeiten, dass das über meine Lippen ging. Ja. Ja, irgendwann kommt jeder Moment mal und jetzt war es soweit. Ja. Ich hoffe, er sitzt da mit einem Grinsen. Und ein Bierchen. Wahrscheinlich beides, genau. Super.
Wollen wir darauf wetten, ob er irgendwann es anhört von alleine und irgendwann auf dich zukommt oder nicht?
Lass uns wetten, ja. Er darf nur nicht getaggt werden.
Ja, nee, es sagt ihm keiner jetzt explizit was, aber wir lassen uns einfach mal überraschen, ob da was kommt oder nicht.
Ja, der früheste Zeitpunkt für eine kommende Gehaltserhöhung von Daniel ist, wenn er uns darauf anspricht.
Ich hätte ja eher um eine Manta-Platte gewettet.
Manta-Platte? Was ist das?
Janus, jetzt.
Ja.
Jetzt.
Ich offenbare. Mir sagt der Name was, aber was war das nochmal?
Das ist eine Currywurst mit Pommes rot-weiß.
Ach so, das nennen andere ja Schranke und so, ne?
Ja.
Warum Manta-Platte?
Weil es so ist. Wie viele Dinge im Leben.
Ja, jetzt offenbare ich kulturelles Unwissen. Gut.
Ja. Na gut, aber steht die Wette um die Manta-Platte? Wenn er innerhalb eines Monats nichts sagt, dann kriege ich eine Manta-Platte von dir.
Ja, das kann man ja beeinflussen, ne?
Ja, da verlasse ich mich voll und ganz darauf, dass du ein Ehrenmann bist.
Das Problem ist, ich bin auch auf der Seite, dass er nicht reinhört.
Darum habe ich sie als Erster gesagt.
Ja, lass es uns tun. Ich wette darauf, bin eines Monats nach Veröffentlichung dieser Folge wird Daniel diese Folge gehört haben.
Ja.
Und sich für das Lob bedanken und mich umarmen. Sehr gut. Danke, Alex, und bis zur nächsten Folge.
Mach's gut.